Hallo und herzlich willkommen zu Folge 4 von 22 Millionen Kinder und Jugendliche im Fokus. In diesem Podcast geht es darum, wie Kinder- und Jugendbeteiligung gelingen kann und ganz besonders, wie das im Verantwortungsbereich der Bundesregierung funktionieren kann. Ich heiße Anna und ich habe in den ersten 3 Folgen über Formate, über Vielfalt, über Zugänge, über Prozesse und Wirksamkeit und mit sehr spannenden Gästen gesprochen. Hört auf jeden Fall mal rein. Wenn ich keinen Podcast hoste, dann arbeite ich mit anderen Erwachsenen zusammen, die sich wie ich, und das nicht nur im Hauptberuf, als Verbündete, als Komplizinnen und Komplizen, als Allies für die Interessen von Kindern und Jugendlichen verstehen. Denn eine Gelingensbedingung für wirksame Jugendbeteiligung sind Erwachsene. Echte Mitbestimmung von jungen Menschen kann nicht im luftleeren Raum stattfinden. Sie geschieht in Zusammenarbeit mit denjenigen, die Macht, Erfahrung und Verantwortung in einer Gesellschaft oder Institution haben. In dieser Folge 22 Millionen schauen wir uns deshalb mal genauer an, was es heißt, eine Verbündete oder ein Verbündeter für Kinder und Jugendliche und deren Beteiligung zu sein. Was Kinder und Jugendliche von uns Erwachsenen in Beteiligungsprozessen und Projekten erwarten dürfen und wie man noch weitere Verbündete für wirksame Jugendbeteiligung gewinnen kann. Auch für diese Folge habe ich wieder Unterstützung von Expertinnen und Experten erhalten, die aus ihrer Praxis berichten. Ich beginne deshalb auch direkt mit der Perspektive junger Menschen selbst und lasse, um als Erwachsene nicht nacherzählen zu müssen, was Kinder und Jugendliche wollen, Paul mal zu Wort kommen. Paul ist nämlich selbst noch jung und vielfältig engagiert, unter anderem als Vorsitzender im Kinder- und Jugendbeirat Steinbach-Hallenberg im schönen Thüringen, aber auch auf Landes- und auf Bundesebene, zum Beispiel im Jugendbeirat der Initiative Starke Kinder- und Jugendparlamente.
Von meiner Erfahrung aus, hier aus meinem Heimatgremium, spielen Erwachsene eine riesige Schlüsselrolle. Warum? Weil sie Rahmenbedingungen gestalten, in denen Kinder- und Jugendbeteiligung hier auf kommunaler Ebene überhaupt stattfinden kann. Was ich auch immer wieder erlebe, dass sie Verantwortung dafür tragen, dass junge Menschen eben nicht nur gehört werden im Stadtrat oder im Gemeinderat oder auch in den Ausschüssen, sondern auch eben tatsächlich ernst genommen werden und vielleicht auch wirksam beteiligt werden. Es kommt ja auch immer darauf an, wie wir mit jungen Menschen reden und auch in welcher Form und mit welcher Methode auch. Das gelingt überhaupt dann, wenn Erwachsene auch eine Haltung entwickeln für Kinder- und Jugendbeteiligung, die auf Vertrauen, Offenheit und auch Machtabgabe beruht. Ja, ich erwarte eigentlich auch so ein bisschen von Erwachsenen, dass sie bereit sind, Kontrolle abzugeben, so viel zu Machtteilung und zuhören. Und vor allem auch so zuhören, dass wir adäquat und gut Prozesse mitgestalten können. Dass sie eben auch für uns anschlussfähig sind, für junge Menschen. Und hierfür braucht es manchmal flexible Formate, vor allem auch eine verständliche Sprache, also auch eine Übersetzungsaufgabe. Und natürlich auch angepasste Zeiten und Räume, in denen man mit jungen Menschen spricht. Morgens um 9 Uhr im Rathaus ist vielleicht nicht die beste Zeit. Und ganz entscheidend ist außerdem, dass sie nicht nur als Moderation dienen, das ist vielleicht auch ganz wichtig, sondern auch als Brückenbauer zwischen Verwaltung, Politik und eben auch jungen Menschen, in denen sie sich auch manchmal stark machen im Rathaus. Das sehen wir an unserer Begleitkraft, die eben nicht nur Jugendmitarbeiterin ist, sondern auch im Rathaus sitzt, unsere Forderungen ins Rathaus bringt und die Forderungen vielleicht vom Bürgermeister oder auch von anderen Menschen aus der Verwaltung an uns heranträgt. So werden Verwaltungslogiken einfach auch für uns gut übersetzt. Und kurz gesagt, da erwachsene Begleitpersonen und vor allem auch hier ganz wichtig geschulte Begleitpersonen, also Fachkräfte mit einem pädagogischen Ansatz auch dahinter. Es geht nicht darum, dass hier Verwaltungsmitarbeitende sind. Die sind auch toll, aber wir brauchen vor allem auch Fachkräfte. Tragen dazu bei, dass eben Kinder- und Jugendbeteiligung gelingt. Und sie dürfen sich dabei nicht eben nur als Komplizinnen und Komplizen verstehen, sondern oftmals auch als Partner auf Augenhöhe. Und Augenhöhe ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Mhm. Das fehlt ja oftmals manchmal.
Ja, das erlebe ich auch sehr häufig. Als eine Gelingensbedingungen für Jugendbeteiligung insgesamt, und das hast du gerade auch schon so anklingen lassen, wird häufig genannt, dass es hauptamtliches Personal braucht, die genügend Ressourcen haben, aber eben auch Qualifikationen, um so einen Beteiligungsprozess oder ein Projekt gut begleiten zu können. Wie siehst du das denn? Was braucht es da?
Ja, es ist erstmal zentral, dass wir Hauptamtliche haben. Ich habe es eben schon anklingen lassen. Es ist noch viel zentraler, dass sie eben nicht nur eine Verwaltungserfahrung haben, sondern auch noch eine pädagogische Erfahrung mit reinbringen. Hierbei ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, dass sie wissen, wie man mit jungen Menschen spricht. Ich erlebe das zum Beispiel auch von Kommunen zu Hause hier, dass wir Begleitpersonal haben, die ein Kinder- und Jugendparlament begleiten und dabei gar keine Jugendmitarbeitende sind oder keine Sozialarbeiter, sondern dem Beispiel war es eine Mitarbeiterin in der Wirtschaftsförderung und sie war einfach die Jüngste im Kollegium. Und das war hier das ausschlaggebende Kriterium, dass sie Kinder und Jugendliche beteiligt hat oder begleitet hat in der Form. Und ich glaube, das hat auch einfach nicht gepasst. Es braucht eben Menschen, die Beteiligungsprozesse professionell gestalten können, mit Zeit, Fachwissen und auch eine Rückendeckung durch Politik und Verwaltung. Das ist manchmal auch ganz wichtig. Anderes Beispiel, hier hatten wir eine Jugendmitarbeiterin in der Stadt, aber der Bürgermeister wollte sie nicht haben, weil sie ihm zu weit weg war. Das heißt, Politik und Verwaltung spielen auch hier immer noch eine wichtige Rolle, inwieweit auch der Rückhalt bei dem Begleitpersonal ist. Und ich glaube, was auch immer wieder wichtig hervorzuheben ist, Kinder- und Jugendbeteiligung ist ein Prozess und im besten Fall vielleicht auch kein einmaliger Prozess, außer es ist natürlich gewünscht. Und auch hier ist es ganz wichtig, immer mit jungen Menschen in den Diskurs zu gehen. Was wollt ihr überhaupt? Welche Art von Begleitperson wünscht ihr euch? Ich glaube, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ich bin selber noch in einem Kinder- und Jugendbeirat bei mir in meiner Heimatstadt tätig oder aktiv, es braucht diese kontinuierliche Begleitung. Die haben Wissen über gruppendynamische Prozesse. Die wissen manchmal, wie man gut moderiert. Manchmal ist es auch sehr turbulent in Sitzungen. Und auch politische Bildung und auch Partizipationsmethoden sind total wichtig. Solche Kompetenzen kommen eben nicht von selbst. Sie müssen aufgebaut werden, irgendwann mal erlernt werden. Und was ganz wichtig ist, auch fortlaufend weitergebildet werden.
Das heißt, es braucht auch Möglichkeiten, dass Menschen, die nicht all diese Dinge, die du gerade genannt hast, sofort schon mitbringen, dass sie die Möglichkeit haben, dass sich in der Schulung, in der Qualifizierung irgendwie anzueignen. Ja, das ist ein total wichtiger Punkt. Jetzt sprichst du gerade von der kommunalen Ebene, Paul, aber du bist ja auch im Bund total engagiert, zum Beispiel im Beirat der Initiative Starke Kinder- und Jugendparlamente und im Jugendbeirat des Kompetenzzentrums Kinder- und Jugendbeteiligung. Inwiefern gilt denn das, was du gerade für die Kommune mit guten Beispielen gesagt hast, auch für Erwachsene, die in Politik, in Verwaltung, im Bund tätig sind und in Beteiligungsprozesse involviert sind?
Die Prinzipien sind ähnlich, finde ich, auch auf Bundesebene. Auch hier gibt es ein paar Sachen, die man beachten muss. Die Herausforderungen verändern sich natürlich noch mal ein bisschen auf der Ebene. Politische Entscheidungsprozesse werden noch mal komplexer und haben vielleicht auch noch einen viel längeren Zeithorizont und oftmals auch sehr viele Beteiligte. Viele Beteiligte auf unserer Seite, der Seite der jungen Menschen, aber auch viele Beteiligte auf Seiten der Politik und der Verwaltung. Und ich glaube, umso wichtiger ist, dass wir Erwachsene haben, die sowohl mit uns als auch oftmals mit dem Verwaltungsapparat sprechen können. Wir erleben das ja oftmals, dass Ministeriumsmitarbeitende uns begleiten, aber selber keine Erfahrung haben mit Kinder- und Jugendbeteiligung und auch vielleicht keine richtige Qualifizierung. Und du hast es aber eben schon gesagt. Es heißt ja nicht, dass das dann die falschen Menschen sind, wenn sie sich für uns interessieren, sondern man muss auch hier ihnen den Raum geben, sich fortzubilden, weiter zu qualifizieren und vielleicht auch ja, eine pädagogische Qualifizierung hier zu erlangen, ist, glaube ich, auch ganz wichtig, wenn sie das wollen. Und oftmals erlebe ich es, dass sie es wollen und dass sie es möchten und dass sie es vielleicht auch manchmal schon mitbringen. Aber auch hier muss man das manchmal überprüfen und auch sehen. Oftmals ist es leider noch nicht der Fall. Und was nicht immer der Fall ist, dass überhaupt auf dieser Ebene Kinder- und Jugendbeteiligung existiert. Es braucht nämlich Haltung und auch gute funktionierende Strukturen hierfür. Man bedient sich oftmals auf Bundesebene ja der Beteiligungsform der Konsultation. Das heißt, Jugendliche oder Kinder und Jugendliche und auch junge Erwachsene werden konsultiert, werden um ihre Meinung gebeten, vielleicht auch informiert, was so funktioniert. Aber wir wissen oftmals auch manchmal gar nicht, was mit unserer Meinung und auch mit unseren Informationen, die wir preisgeben, so passiert. Ich glaube, auch hier muss sich vielleicht ein bisschen was ändern. Vor allem, dass wir transparent arbeiten auf beiden Ebenen, ist ganz wichtig. Und auch alles ist immer ein Lernprozess. Ich war oftmals in Strukturen tätig, da waren wir die Ersten, die beteiligt wurden auf dieser Ebene oder in diesem Themenfeld. Und hier darf auch mal was schief gehen. Und hier darf man gerne auf beiden Seiten dazulernen. Und ich glaube, manchmal muss man noch ein bisschen das Mindset hinbekommen, dass Erwachsene sehen, dass Beteiligung eben nicht immer nur Beteiligung ist, sondern auch noch viel mehr. die Formate dahinter sind auch immer ganz unterschiedlich. Und wenn auch hier Beteiligung ernst gemeint ist, dann müssen Erwachsene auf allen Ebenen, von Kommune bis Bund, die Bereitschaft mitbringen, Entscheidungslogiken zu öffnen und manchmal auch sich selber in Frage zu stellen und auch immer eine gewisse Offenheit mitbringen in den Formaten, aber nicht nur, sondern auch Offenheit im Sinne von offen mit jungen Menschen umgehen. Denn wir sind nicht nur die Zukunft, sondern auch schon die Gegenwart.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Kinder und Jugendliche sind nicht erst die Zukunft, sondern schon die Gegenwart und brauchen starke Möglichmacher und Möglichmacherinnen, um sich gut beteiligen zu können. Vielen Dank, Paul, dass du es möglich gemacht hast, hier dabei zu sein. Und danke für dieses tolle Interview.
Gerne, danke dir.
Paul hat hier einige wichtige Punkte genannt, die ich gerne nochmal hervorheben möchte, denn sie decken sich mit dem, was in der Beteiligungspraxis in vielen Kommunen, aber auch auf Landes- und auf Bundesebene als gültig beschrieben wird. Es beginnt damit, dass Erwachsene, die Beteiligungsprozesse oder Projekte begleiten, eine beteiligungsfreundliche Haltung entwickeln, dass sie ihre eigene Handlungsmacht kritisch reflektieren und bereit dazu sind, sich in den Dienst der Ideen von Kindern und Jugendlichen zu stellen. Das erfordert Offenheit für die Gestaltung des Prozesses, aber auch für die Ergebnisse einer Beteiligung. Das ist nicht immer so einfach für uns Erwachsene, weil wir vielleicht wirklich mehr Wissen oder Erfahrung mit einer Sache haben, aber mit einer beteiligungsfreundlichen Haltung dieses Wissen nur anbieten und damit leben müssen, wenn die beteiligten jungen Menschen dieses Wissen nicht abrufen oder annehmen. Wer hauptberuflich ein Beteiligungsformat begleitet, egal ob in der kommunalen Verwaltung oder in einem Ministerium, braucht sowohl die entsprechenden Ressourcen, wie zum Beispiel genügend Zeit bzw. einen ausreichenden Stellenanteil, als auch die Rückendeckung durch Politik und die Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung. Das ist auch deshalb wichtig, weil man eine Art Scharnier zwischen den Jugendlichen im Format, der Verwaltung und der Politik darstellt und neben Verwaltungstätigkeiten auch pädagogische Aufgaben übernimmt und zwischen diesen Dimensionen immer wieder hin und her übersetzen muss. In vielen Kommunen, in denen es feste Beteiligungsformate wie Jugendparlamente, Jugendforen oder Jugendräte gibt, sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung für die Begleitung des Formates zuständig. Manche sind einzig für die Kinder- und Jugendbeteiligung zuständig. Oftmals haben diese Fachkräfte aber auch noch andere Aufgaben im Jugendamt und sind nur mit einem kleinen Stellenanteil die hauptamtliche Verbündete für Jugendbeteiligung. Friederike Könitz begleitet von Seiten der Stadt Marburg das dortige Kinder- und Jugendparlament und hat einen sehr guten Überblick über vielfältige Beteiligungsprozesse, auch weil sie in Hessen auf Landesebene mit vielen anderen hauptberuflichen Begleitkräften in der Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendbeteiligung vernetzt ist. Im Interview hat Friederike 5 Personengruppen aufgezählt, mit denen es junge Menschen im Rahmen von Beteiligungsprozessen zu tun haben.
Grundsätzlich haben junge Menschen es mit allen Arten von Erwachsenen zu tun, je nachdem, wo gerade der Beteiligungsprozess auch entsteht. Grundsätzlich geht es ja immer ums Austauschen, Diskutieren, es geht ums Aushandeln, Entscheiden, Gestalten und Umsetzen. Und da kommen immer unterschiedliche Personen mit vor. 5 Gruppen, mit denen sind wir stärker im Austausch. Als allererstes sind es natürlich die politischen Entscheidungstragenden. Und das können Politiker vor Ort sein, also aus der Kommunalpolitik, Bürgermeisterinnen, Oberbürgermeisterinnen, Landrätinnen, Abgeordnete aus dem Stadtparlament oder aus dem Kreistag, Ortsbeiräte. Das können aber auch wirklich Politikerinnen auf Landes- oder Bundesebene sein, je nachdem, wie das Thema ist, das Setting ist, die Anfrage vielleicht, die auch von außen halt mitkommt und das Anliegen. Das alles ergibt dann eine Konstellation, die ganz unterschiedlich sein kann. 2. Gruppe sind für mich auf jeden Fall die Erwachsenen in der Verwaltung. Denn wenn ja erstmal politische Entscheidungen getroffen wurden, wie etwas gemacht wird, dann sind es ja die Verwaltungsmenschen in der Regel, die die Entscheidungen mit umsetzen. Und im Optimalfall gibt es dann mit dieser Gruppe einen guten, konstruktiven Austausch aus Perspektive von jungen Menschen. Die 3. Gruppe sind, finde ich, die ganzen zahlreichen Akteure, auf die Kinder und Jugendliche inhaltlich treffen, also mit denen sie gemeinsame Projekte umsetzen. Das sind zahlreiche Organisationen, Vereine, einzelne Gruppierungen, Kooperationspartner. Und je nachdem, was da gerade ansteht, kann das auch spannend sein im Aushandeln und gemeinsam gestalten. 4. Gruppe wären für mich, weil es einfach so ein wahnsinnsgroßer Lebensraum von Kindern und Jugendlichen ist, wer in der Schule zu sehen, nämlich die Lehrerinnen, die dort halt mit Kindern und Jugendlichen täglich zusammenarbeiten. Und da gibt es ja auch viel Beteiligung und es gibt viele Projekte. Und dann sind die Lehrerinnen halt auch eine große Hilfe oder eine unterstützende Rolle nehmen sie dann halt mit ein, wenn sie mit Kindern und Jugendlichen dazu arbeiten. Und gleichzeitig ist mit Lehrerinnen natürlich auch manchmal ein bisschen spannend, wenn es um Notengebung dann halt auch noch geht. In diesem Kontext finde ich immer, ja, kann so oder so laufen. Ne? Das ist aber eine spannende Gruppe auf jeden Fall. Und als letztes, zu der fünften Gruppe würde ich mich jetzt selber mitzählen, das sind die pädagogischen Fachkräfte. Und die sind natürlich immer gefragt, wenn es darum geht, mit Kindern und Jugendlichen Beteiligungsprozesse wirklich sinnhaft und gut zu gestalten und sie begleiten und unterstützen im optimalen Fall. Also diese fünf Gruppen, die begegnen uns immer, immer wieder im Beteiligungssektor.
Und diese fünfte Gruppe, die interessiert mich natürlich ganz besonders, obwohl ich auch glaube, da gibt es auch eine Verbindung zu Verwaltungsfachkräften, weil häufig ja Menschen, die in der Verwaltung angesiedelt sind, dann wiederum aus der pädagogischen Rolle heraus Kinder- und Jugendparlamente zum Beispiel begleiten. Jugendliche haben an diese Rolle sehr vielfältige Erwartungen, was das Handlungsfeld, was die Arbeit angeht, was die Haltung angeht. Mich interessiert, was diese Fachkräfte, die wie du ein Kinder- und Jugendparlament begleiten, können müssen. Was gehört denn da alles so zur Job Description?
Das ist meine absolute Lieblingsfrage. Die kriege ich immer wieder gestellt, wenn Praxiserkundungen sind oder Praktikanten hier bei uns im Haus sind. Und es gibt eine kurze und grundsätzliche Antwort und die heißt, als Fachkraft in Beteiligungsprozessen muss ich absolut vielseitig aufgestellt sein. So nach dem Motto, von allem ein bisschen können, überall was wissen und sich vor allem immer zu helfen wissen. Also bin ich eine permanente Lernerin und eine Entdeckerin. Das ist so das Kurze. Und wenn du jetzt was Längeres hören möchtest, Anna, würde ich sagen, man muss diese angesprochene Vielseitigkeit ja auch irgendwie auflösen. Und da versuche ich natürlich ziemlich vieles zu sein und diesen ganzen unterschiedlichen Rollen und Aufgaben auch irgendwie gerecht zu werden, die mir da so begegnen. Grundsätzlich würde ich sagen, ich bin natürlich die erste Anlaufstelle, wenn es hier vor allem in Marburg um Kinder- und Jugendbeteiligung geht und das Kinder- und Jugendparlament. Also ich bin Schnittstelle zu Politik, Verwaltung und nach außen in alle Richtungen. Also ob es nur mit Eltern ist, ob es mit Schule ist, was auch immer da halt irgendwie ansteht. Ich bin also das Organisationsbüro, die Kommunikationszentrale. Ein ehemaliger Vorsitzender hat mal das Bild geprägt, weil wir auch so einen Vorstand haben. Ich bin das Bundeskanzleramt und gleichzeitig auch die Finanzministerin. Ich bin aber auch die Pressesprecherin, die auch die Social-Media-Sachen umsetzen darf. Ich bin vor allem Lobbyistin und Anwältin, wenn es um die Rechte von Kindern und Jugendlichen geht. Ich würde dann auch schon sagen, ich bin schon auch eine Expertin für Kinder- und Jugendrechte und die Beteiligung junger Menschen hier vor Ort. Ich bin damit auch so eine Fähnchenhochhalterin, eine Brückenbauerin. Ich bin als Jugendamtsmitarbeiterin, ich bin ja auch eine der Fachkräfte, die an die Verwaltung mit angedockt hat, bin ich aber auch ganz klar Jugendschützerin. Ich bin Wächterin, zum Beispiel dann, wenn es darum geht, Scheinbeteiligung aufzudecken und zu sagen, Leute, da geht's aber nicht, ne, das können wir so nicht machen. Ich bin Moderatorin, Motivatorin, ich bin Erklärerin, Übersetzerin, Vermittlerin, Schlichterin, das bin ich ganz, ganz viel in diesem Sektor. Ich bin Fragenstellerin, Nachhakerin. Ich bin aber vor allem im Umgang mit den Kindern und Jugendlichen Anleiterin, Umsetzerin, Methodenfüchsin, die das dann irgendwie so ermöglicht, dass die selber ins Tun kommen, dass die was machen können. Also ich biete die Räume vor allem halt mit an. Und da bin ich dann, ja, wie wir es so schön sagen, ich bin Beziehungsaufbauerin. Ich muss einen guten Kontakt herstellen und ein gutes Gefühl geben, dass man auch gerne mich anspricht. Ich bin das Sorgentelefon und die Beschwerdestelle. Also du merkst, ich könnte jetzt wahrscheinlich noch endlos weiterreden dazu. Es ist einfach groß und vielseitig, aber das ist ja auch vor allem gerade das Spannende an der ganzen Geschichte. Und in meinem Job brauchst du halt viel Flexibilität, würde ich sagen, Kreativität, ein gutes Zeit- und Organisationsmanagement, weil das ist einfach wahnsinnig viel, was da so aufploppt. Ich würde aber auch sagen, man braucht Mut und Ausdauer. Das ist ganz wichtig. Das braucht man schon, um da auch nicht in Frustration abzugleiten. Man muss vor allem Lust haben auf junge Menschen und auf die Arbeit mit jungen Menschen, sich damit auseinanderzusetzen, die da auch da abzuholen und denen da zu begegnen, wo sie gerade mit stehen. Und wenn ich alles runter reduziere für mich, dann sage ich immer, ich möchte vor allem für alle ansprechbar sein. Ich möchte persönlich versuchen, auf alle offen zuzugehen und den Raum zu geben. Also irgend so was zwischen verständnisvoller Zuhörerin und einer offenen Menschenfreundin. Das ist so meine individuelle Anforderung an mein Jobprofil.
Und das hat ja ganz viel auch mit einer Haltung zu tun, die man sich zulegt. Und wir hören im Kontext von Kinder- und Jugendbeteiligung ganz häufig als Gelingensfaktor für gute und wirksame Kinder- und Jugendbeteiligung, dass Fachkräfte eine beteiligungsfreundliche Haltung dafür brauchen. Wie kommt man denn zu so einer Haltung und was kann einen dabei unterstützen, um sich so eine Haltung vielleicht zuzulegen?
Ich würde natürlich schon sagen, es ist grundsätzlich eine Grundhaltung, aber natürlich kann man sowas auch lernen und man lernt sowas natürlich, genauso wie ich es eben gesagt habe, in der Frage davor, indem man offen ist. Man muss offen sein, offen auf Menschen zugehen, hinhören, zuhören, Verständnis zeigen. Das wäre für mich da als allererstes entscheidend. Ne? Man muss aber auch immer wieder sich selbst sensibilisieren und reflektieren und besinnen, wo stehe ich denn hier gerade, was tue ich denn hier gerade. Da ist natürlich auch der Austausch total wichtig. Wichtig nicht nur mit der Zielgruppe, sondern auch natürlich mit Kollegen, die in ähnlichen Situationen halt mit sind. Es geht grundsätzlich immer noch ein bisschen besser und es gibt immer was Neues zu entdecken und man muss das Rad nicht immer neu erfinden, sondern man kann natürlich auch voneinander profitieren. Finde ich, ist eine wahnsinnig wichtige Sache und da kann ganz viel Haltung auch mit entstehen darüber. Qualifizierung ist ein Punkt, der gehört mit zur Haltung für mich mit dazu. Weil wenn man genau weiß, was es alles gibt und was man alles kann und was man machen kann, was für Möglichkeiten man hat und was für Methoden es alles gibt, dann guckt man auch anders auf diese ganzen Sachen und schaut auch anders auf Menschen und entwickelt darüber halt auch eine andere Haltung. Und trotzdem gibt es natürlich immer mal wieder so Frustmomente und da muss man sich wieder hochziehen. Ne? Und da, finde ich, helfen dann auch so Fragen wirklich, sich immer wieder bewusst zu machen, warum mache ich denn diesen Job? Ja, was haben die Kinder und Jugendlichen davon, wenn ich meinen Job gut mache? Das trägt mich schon immer total, das hilft mir immer unheimlich. Und sich dann auch bewusst zu machen, dass man auch mit Kleinigkeiten wirklich einzelne Personen unterstützen kann, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden, die auf ihrem Lebensweg ein Stück weit zu begleiten, denen Selbstwirksamkeitsräume zu schaffen, in denen sie sich so persönlich weiterentwickeln können, dass sie dann starke Persönlichkeiten werden. Das hilft mir auch immer unheimlich, weil es mündet dann hinterher immer für mich dahin, okay, dann werden wir alle stärker und es gibt ein starkes Miteinander und es ist gut für unsere Gesellschaft und für unsere Demokratie. Und das motiviert mich unheimlich, ne? Junge Menschen über einen längeren Zeitraum dann auch begleiten zu dürfen und zu sehen, wie sie aufwachsen und zu erleben, wie sie sich in diesem Kontext mit rumtun. Ja? Und wenn alle Stricke reißen und ich echt ganz verzweifelt bin, weil gerade gar nichts mehr so richtig funktioniert und ich denke, was mache ich denn hier eigentlich, dann ist es am Ende für mich immer noch mal wieder das Grundgesetz, was ich mir vornehme. Und auf dieser Basis kann ich dann echt immer alles noch mal gut für mich entscheiden und sagen, ja, das, was ich tue, ist sinnhaft und es ist gut, weiterzukämpfen, auch wenn es die eine oder andere Hürde gibt.
Wenn ich dich so höre, dann denke ich mir, Friederike hat den schönsten Job der Welt gefunden als starke Verbündete für Kinder und Jugendliche. Kann das sein?
Das sage ich auch immer. Ich sage immer, mein Job ist ein Sechser im Lotto.
Wow, habt ihr mitgezählt, wie viele verschiedene Rollen und Aufgaben eine hauptberufliche Verbündete wie Friederike in ihrem Alltag übernimmt? Ich versuch's mal. Lernerin, Entdeckerin, erste Anlaufstelle, Schnittstelle zur Politik und Verwaltung, Organisationsbüro, die Kommunikationszentrale, Bundeskanzleramt, Finanzministerin, Pressesprecherin, Lobbyistin, Anwältin, Expertin für Kinder- und Jugendrechte, Fähnchenhochhalterin, Brückenbauerin, Jugendschützerin, Wächterin, Moderatorin, Motivatorin, Erklärerin, Übersetzerin, Vermittlerin, Schlichterin, Fragenstellerin, Nachhakerin, Anleiterin, Umsetzerin, Methodenfüchsin, Beziehungsaufbauerin, das Sorgentelefon, die Beschwerdestelle. Ja, wer jetzt sagt, naja, so eine Person, die gibt's doch gar nicht, die all diese Kompetenzen in sich vereinigt, der sei beruhigt. Die allerwenigsten bringen diese Skills schon direkt in den Job mit und das ist auch in Ordnung so, aus mehreren Gründen. Erstens, die Zielgruppe, junge Menschen selbst, bestimmt in der Zusammenarbeit das Profil bzw. den konkreten Aufgabenbereich der hauptberuflichen Verbündeten mit. Das erfordert eine hohe Flexibilität und Selbstorganisation, aber hat eben auch viel mit dieser beteiligungsfreundlichen Haltung zu tun, von der Friederike gerade sprach. Zweitens, es gibt zahlreiche Qualifizierungsangebote wie die berufsbegleitende Ausbildung zur Beteiligungsmoderation beim Deutschen Kinderhilfswerk oder Workshops und Trainings auf Länderebene durch die Akademien für Kinder- und Jugendparlamente, um nur einige wenige zu nennen. Drittens, vieles lernt man auch on the job und vor allem im Austausch mit anderen Komplizinnen und Komplizen, zum Beispiel bei Netzwerktreffen in Kreisen und Regionen auf Landes- und auf Bundesebene. Die Servicestellen für Kinder- und Jugendbeteiligung der Länder, aber auch Landesjugendringe bieten regelmäßige Möglichkeiten zur Vernetzung an. Ich packe euch in die Shownotes zur heutigen Podcast-Folge ein paar Links dazu, damit ihr euch über diese Angebote informieren könnt. Jetzt gibt's Menschen, die brennen selbst für Beteiligung. Menschen, die sich vernetzen, die Fort- und Weiterbildungen dazu machen und dann dort, wo sie arbeiten, ihre Kolleginnen und Kollegen mindestens genauso für wirksame Jugendbeteiligung begeistern wollen, zum Beispiel in der Verwaltung. Einige Bundesministerien und nachgeordnete Behörden haben sich in den vergangenen Jahren auf den Weg gemacht, um die Perspektiven junger Menschen noch besser in ihre Arbeit einfließen zu lassen. Dabei haben sie unter anderem Unterstützung vom Bundeskompetenzzentrum Kinder- und Jugendbeteiligung, kurz KOMKJB, oder vom Deutschen Bundesjugendring erhalten, denn dort sind echte Profis für Jugendbeteiligung am Werk. Das KOMKJB ist bei der Stiftung SPI angesiedelt und berät, vernetzt und sensibilisiert Bundesbehörden und begleitet sie dabei, gute und passende Beteiligungsformate zu entwickeln. Ein Teil ihrer Aufgabe ist es, dort Verbündete zu gewinnen und zu vernetzen, die sich auf Jugendbeteiligung einlassen. Deshalb habe ich mit Hanna Rex, das ist die Leitung des KOMKJB, gesprochen und habe sie gefragt, wie das eigentlich gelingen kann.
Hallo Anna, Hanna vom Bundeskompetenzzentrum Kinder- und Jugendbeteiligung hier. Verbündete in Bundesministerien, die gewinnt man, indem man Interesse weckt und Lust auf Beteiligung macht. Ist ein bisschen so wie eine Zuckertüte aufzureißen und jemanden probieren zu lassen. Einmal reingegriffen ist die Chance, dass man dann nochmal reingreift, relativ hoch. Wir gucken uns an, welche Themen in den einzelnen Arbeitsbereichen der Ministerien für junge Menschen besonders interessant sein könnten und zeigen die Vorteile von Beteiligung auf. Junge Menschen bringen jede Menge Ideen und Energie mit, wenn du mal kurz an deine eigenen Jugend denkst. Und das aufzunehmen, bietet ein riesiges Potenzial für Verwaltung. Energie und die oft drängenden Forderungen junger Menschen können aber auch zu Respekt vor Jugendbeteiligung führen. Und dann sprechen wir oft über das Thema Erwartungsmanagement und bieten einfach Begleitung an bei der Planung und Konzeption von Beteiligungsprozessen. Das klingt riesengroß, aber man kann klein anfangen. Zum Beispiel mit einem Workshop bei einem bestehenden Jugendkonferenz oder in der Zusammenarbeit mit einem Jugendgremium oder einer Jugendorganisation, die thematisch passt. Der persönliche, zwischenmenschliche Kontakt motiviert unserer Erfahrung nach unheimlich, weil dann Beteiligung erlebbar wird. Und durch den Austausch mit jungen Menschen wiederum entsteht Inspiration und die Möglichkeit, die Perspektive zu wechseln und vielleicht auch aus der Verwaltungslogik mal auszubrechen oder abzubiegen. Idealerweise werden VerwaltungsmitarbeiterInnen dann zu Komplizinnen und MultiplikatorInnen für Beteiligung. Sie greifen sozusagen nochmal in die Zuckertüte und stoßen weitere Prozesse an.
Auch der Deutsche Bundesjugendring als Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände und Landesjugendringe bringt eine unschätzbare Expertise für Jugendbeteiligung mit und weiß seit nunmehr 75 Jahren, wie man Verantwortungsträger in Politik, Verwaltung und Gesellschaft für Jugendbeteiligung gewinnt. Die dort angesiedelte Fach- und Koordinierungsstelle Jugendbeteiligung unterstützt die Vernetzung und den Austausch der jungen organisierten Zivilgesellschaft und trägt deren Positionen und Forderungen gezielt in politische Prozesse von Ministerien hinein. Friederike Heuer ist dort Referentin und hat auch Tipps mitgebracht, wie man starke Allies gewinnt.
Hi, ich bin Friederike von der Fach- und Koordinierungsstelle Jugendbeteiligung beim Deutschen Bundesjugendring, in der ich konkret Jugendbeteiligung zu nationalen Klimaschutzthemen organisiere. Wenn wir Verbündete für Jugendbeteiligung im Bundesministerium gewinnen wollen, müssen wir zeigen, Jugendbeteiligung ist nicht nur nett, sie führt zu besseren Entscheidungen. Denn junge Menschen sind bisher oft unterrepräsentiert, obwohl sie heute und in Zukunft stark von politischen Entscheidungen betroffen sind. Als Fach- und Koordinierungsstelle zeigen wir gegenüber Verwaltung und Politik auf, dass es in Jugendverbänden viele engagierte junge Menschen gibt, die sich einbringen und gehört werden möchten. Und die bereits ganz konkret durchdachte und gemeinsam diskutierte Forderungen haben. Wichtig ist auch, Beteiligung muss nicht sofort groß und kompliziert sein. Sie kann niedrigschwellig starten, etwa indem Jugendverbände in Verteiler aufgenommen werden oder indem man erste kleine Dialogrunden ausprobiert. So entsteht unkompliziert ein erster Austausch und daraus können dann auch langfristige Beteiligungsprozesse wachsen. Um Verbündete in Ministerien zu gewinnen, braucht es aber vor allem auch Hartnäckigkeit und das Anklopfen auf allen Ebenen. Dafür nutzen wir unsere Kontakte auf Referatsebene über StaatssekretärInnen bis zum Minister oder der Ministerin. Denn Jugendbeteiligung gelingt nur mit einer entsprechenden Haltung.
Hanna und Friederike betonen beide, dass am Anfang kleine Schritte stehen dürfen, dass es darum geht, in Kontakt zu kommen, sich auszutauschen und sich als Bundesverwaltung inspirieren zu lassen von dem, was junge Menschen an Themen und Interessen mitbringen und als Expertinnen und Experten für die eigene Lebenswelt beizutragen haben. Es gibt tatsächlich auch schon eine Bundesbehörde, die bei ihrer Einrichtung im Zuge der Novellierung des Jugendschutzgesetzes einen gesetzlichen Auftrag zur Jugendbeteiligung erhalten hat und ihn seitdem mutig umsetzt. Die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz, kurz BZKJ, ist die erste Bundesoberbehörde, die Kinder- und Jugendbeteiligung in ihrem Beirat umsetzt. Dem Beirat gehören 12 Personen mit jeweils einer Stellvertretung aus verschiedenen gesellschaftlichen Institutionen an. 2 der 12 Beiratsmitglieder, jeweils mit einer Stellvertretung, sind gemäß § 17b Jugendschutzgesetz zum Zeitpunkt ihrer Berufung höchstens 17 Jahre alt. Das ist dann mit gesetzlich verankert gemeint. Die Aufgabe des Beirats ist es, die BZKJ bei ihrer Arbeit zu unterstützen, nämlich den Jugendmedienschutz in Deutschland unter den Gesichtspunkten Schutz, Befähigung und Teilhabe zu gestalten, so wie es in der UN-Kinderrechtskonvention festgehalten ist. Ich habe mich gefragt, wie genau das Arbeitsfeld und Aufgabenfeld einer Person in einer Bundesbehörde wie der BZKJ aussieht, die die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen organisiert und auch konkret die Jugendlichen begleitet. Christina Fuß von der BZKJ gibt uns da einen Einblick.
Hallo, ich bin Christina Fuß und arbeite bei der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz im Bereich Jugendbeteiligung. Meine Aufgabe ist es sozusagen, die Brücke zu schlagen zwischen der Bundeszentrale und den Jugendlichen, die bei uns mitwirken. Es geht darum, ihre Perspektiven einzubinden und sicherzustellen, dass ihre Stimmen wirklich gehört werden. Meine Arbeit kann ich in 3 Bereiche einteilen. Erstens, die Betreuung der Beiratsjugendlichen. Ich kläre ihre Teilnahme mit Schulen ab, bereite sie inhaltlich durch Workshops vor und helfe ihnen, eigene Beiträge zu entwickeln. Vor Ort bin ich ihre erste Ansprechpartnerin und achte darauf, dass sie gut eingebunden sind. Zweitens, die Jugendbeteiligung bei weiteren internen und externen Veranstaltungen. Wenn wir selbst Veranstaltungen planen, bespreche ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen, an welcher Stelle und in welcher Form Jugendliche sinnvoll eingebunden werden können. Auch alle externen Anfragen laufen in der Regel über mich. Egal ob Workshops, Interviews, schriftliche Beiträge oder Podiumsdiskussionen. Beteiligung soll bei uns vielfältig und flexibel gestaltet sein. Hier arbeite ich sowohl mit den Beiratsjugendlichen als auch mit den jugendlichen Vertreterinnen und Vertretern aus anderen Projekten, Vereinen oder Organisationen. Ich bereite die Jugendlichen vor, stimme mich mit externen Partnerinnen und Partnern ab und begleite die jungen Teilnehmenden zu den Terminen. Drittens sind allgemeine Anfragen, zum Beispiel für Interviews, Panels oder Veranstaltungen zum Thema selbst, bei denen ich dann vertreten für die Bundeszentrale teilnehme. Damit meine Aufgabe, Jugendliche einzubinden, gelingt, müssen Prozesse jugendgerecht gestaltet sein. Frühzeitige Anfragen, flexible Planung, verständliche und niedrigschwellige Kommunikation. Außerdem sollten die ausgewählten Themen nah an der jugendlichen Alltagswelt sein. Ganz wichtig, Jugendbeteiligung darf kein nettes Extra sein, sondern muss von Anfang an ernsthaft mitgedacht werden. Dafür braucht es eine wertschätzende Haltung und manchmal auch die Bereitschaft, neue Wege zu gehen und Dinge auszuprobieren, die man vielleicht noch nicht kennt. Am Ende ist das Ziel, dass Jugendliche sich wohlfühlen, sich trauen, ihre Sichtweisen einzubringen und erleben, dass ihr Beitrag tatsächlich zählt. Und genau dabei begleite ich sie, als Ansprechpartnerin, Organisatorin und Brückenbauerin zwischen ihrer Welt und unserer Behörde.
Wie ihr vielleicht merkt, das, was Friederike Könitz vorhin für ihre Arbeit auf kommunaler Ebene als zentrale Aufgaben benannt hat, trifft auch auf die Arbeit von Christina Fuß in einer Bundesbehörde zu. Eine beteiligungsfreundliche und wertschätzende Haltung entwickeln, Offenheit zeigen und als Ansprechpartnerin, Übersetzerin und auch als Backoffice für gute Rahmenbedingungen zu sorgen. Das zeigt auch, dass sich der Austausch über die kommunalen, über Landesgrenzen und über Ebenen hinweg sehr lohnt. Was ihr vielleicht auch gemerkt habt, es geht nicht ohne hauptamtliche Strukturen und Ressourcen, denn Jugendbeteiligung organisiert sich nicht von allein. Diese Ressourcen müssen von Beginn an eingeplant werden, wenn ein Beteiligungsprozess angestoßen wird oder ein Projekt geplant wird. Und es klappt in den seltensten Fällen, dass das bisschen Beteiligung noch so nebenher zu machen ist. Die vielfältigen Aufgaben erfordern genügend Zeit und auch Freiräume, um sich zu vernetzen, zu qualifizieren und um auf die Zeiten der Zielgruppe eingehen zu können, denn die gehen bekanntermaßen oft tagsüber zur Schule und haben eher am späten Nachmittag oder Abend bzw. am Wochenende Luft, um ihr wichtiges ehrenamtliches Engagement auszuleben. Kurzum, ja, Beteiligung kostet Geld. Oder besser gesagt, das Investment in die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an allen sie berührenden Angelegenheiten zeitigt positive Effekte für die jungen Menschen selbst, für die Fachkräfte, die Beteiligung organisieren und begleiten, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und für eine starke Demokratie. Und ich wiederhole, was Paul am Ende seines Interviews gesagt hat. Kinder und Jugendliche sind nicht nur die Zukunft, sondern auch schon die Gegenwart. Wir sind nun am Ende dieser vierten Folge von 22 Millionen Kinder und Jugendliche im Fokus angekommen. Freut euch auf die fünfte und letzte Folge in dieser Reihe, denn da schauen wir gemeinsam mit einem besonderen Gast in die Zukunft der Kinder- und Jugendbeteiligung im Verantwortungsbereich der Bundesregierung. Bundesjugendministerin Karin Prien und ich werden uns dazu austauschen, was in dieser Legislaturperiode für die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen geplant ist. Seid also gespannt und abonniert uns. Und ein letzter Satz aus Sicht einer Verbündeten für Kinder und Jugendliche und ihre Interessen. Es ist wirklich der schönste Job der Welt. 22 Millionen Kinder und Jugendliche im Fokus ist eine Produktion im Rahmen der Jugendstrategie der Bundesregierung. Redaktion und Sprecherin Anna Grebe. Produktion We Are Producers. Mehr Info zum Podcast und zum Thema Kinder- und Jugendbeteiligung gibt's auf www.jugendstrategie.de.